Mal ehrlich, wollten Sie schon immer mal zuhören, wie bei der Bundeswehr hinter verschlossenen Türen über Waffen und deren möglichen Einsatz diskutiert wird? Okay, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also so konkret habe ich mich das noch nie gefragt. Aber vor wenigen Tagen war ich dann doch neugierig und habe die Möglichkeit genutzt, diese Aufnahme vom 19. Februar anzuhören.
Sie treten nun der Konferenz bei.
Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards, hat damals ein Meeting einberufen. In Singapur ist aus einem Hotelzimmer der Brigadegeneral Frank Gräfe zugeschaltet. Er ist wegen einer Airshow dort. Da zeigt unter anderem die Luftwaffe, was für tolle Maschinen sie besitzt. Erst wird im Meeting etwas geplaudert. Der General erzählt von der Show, von dem Hotel, von dem Mega-Ausblick.
Ich hätte heute mal kurz meine Kamera vom Fernseher hochheben sollen mit dem View, den man da aus meinem Hotelzimmer hab. Ich schicke dir vielleicht nachher mal ein Foto.
Ja, mach mal, bin schon gespannt.
Ja, das ist schon mega.
Nach dem Smalltalk wird das Gespräch dann ernster. Es geht um den Marschflugkörper Taurus, das eigentliche Thema des Meetings. Die Ukraine möchte davon gerne so viele wie möglich von Deutschland bekommen. Und die Offiziere der Bundeswehr beraten darüber, was das für Auswirkungen hätte. Unter anderem, ob sich damit zum Beispiel in Folge dann die Kretschbrücke auf die Halbinsel Krim zerstören ließe.
Ich würde gerne nochmal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Ich habe 12 geschätzt, wenn er da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt.
Ja, und selbst der Pfeiler, da machen wir unter Umständen nur ein Loch rein und dann stehen wir da.
Das Gespräch dauert 40 Minuten und eigentlich sind solche internen Gespräche der Bundeswehr natürlich nicht öffentlich zugänglich. Aber dieses wurde am 1. März geleakt vom russischen Staatssender Russia Today, kurz RT. In Deutschland ist seit dem Leak eine große Debatte neu entbrannt. Über die Waffen selbst, über die Hilfen an die Ukraine im Allgemeinen, aber jetzt auch über russische Spionageversuche und Cyberattacken. Kanzler Olaf Scholz sagt am Tag nach der Veröffentlichung:
Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig.
Wie konnte Russland ein Gespräch der Bundeswehr abhören? Wie oft kommt sowas vor? Und wie lassen sich solche Leaks vermeiden? Die Taurus-Abhöraffäre hat mehrere Ebenen und deshalb spreche ich in dieser Folge mit gleich zwei Experten der SZ. Erst mit Georg Ismer, der für uns aus Berlin über die Verteidigungspolitik berichtet und deshalb viele Kontakte zum Militär hat. Und danach mit Christoph Kopmann, unserem Geheimdienstexperten. Sie hören Das Thema, den Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie dabei sind. Georg, du hast ja viel Kontakt zu Personen bei der Bundeswehr im Verteidigungsministerium. Nimm uns vielleicht doch mal zurück zum Anfang von dieser ganzen Leak-Affäre rund um Taurus. Wie waren denn die ersten Reaktionen bei den Menschen, die da vielleicht am unmittelbarsten betroffen waren?
Also sie waren natürlich am Anfang schon sehr geschockt, dass das nach draußen gedrungen ist, weil die ganze Unterredung ist ja in so einem relativ lockeren Plauderton. Also man merkt natürlich, dass diese vier Offiziere, die an der Schalte beteiligt waren, sich sehr gut kennen. Man fühlte sich sehr sicher in einem vertraulichen Raum. Und dass das natürlich dann eins zu eins die ganzen 38 Minuten, die diese Schalte gedauert hat, nach draußen gedrungen sind, das war natürlich so überhaupt nicht geplant. Und man merkte an dem Wochenende, als das dann so richtig losging, dass schon auch klar war, dass es hier auch um ihre Jobs gehen könnte, je nachdem, wie sich die ganze Affäre entwickelt und wie groß letzten Endes auch die eigenen Sicherheitsverstöße sind.
Das heißt, bei dir war es dann so, du hast auch von der Affäre mitbekommen und hast halt direkt angefragt, so bei unterschiedlichen Quellen, um rauszufinden, was jetzt wirklich passiert, gerade hinter den Kulissen.
Genau, ich habe erstmal versucht, mir den originalen Mitschnitt natürlich zu besorgen und dann habe ich mir das halt angehört und einige der Beteiligten kenne ich halt auch und die Stimmen erkennt man natürlich und der ganze Ablauf sprach eigentlich sehr schnell dafür, dass das schon eben echt ist und authentisch ist.
Und das schon angedeutet, man hat nicht mit so etwas direkt gerechnet. Hat man dann irgendwie vor der Veröffentlichung bei RT in Russland irgendwie schon davon erfahren, dass da was jetzt kommen könnte?
Eigentlich nicht. Also das kam dann wirklich erst über eben RT und die ganzen russischen Ankündigungen dazu. Wir haben ja auch die Mitschrift dann veröffentlicht. Kam das dann hier erst so richtig raus. Das ging ja so am späten Freitagabend eigentlich los und Samstag nahm das dann richtig Fahrt auf. Und klar, dann war natürlich von Anfang an auch der Verteidigungsminister Pistorius mit eingeschaltet, der militärische Abschirmdienst, der dann halt eben für die Aufklärung solcher Vorfälle zuständig ist. Und man versuchte dann vor allen Dingen rauszufinden, wie es eigentlich passieren konnte, dass russische Agenten dort so das einfach mitschneiden konnten.
Dann fangen wir vielleicht gleich da an. Zum Inhalt kommen wir ja auch gleich nochmal des Gesprächs. Aber dieses Leak an sich, was ist denn inzwischen darüber bekannt, wie es dazu kommen konnte?
Ich habe dann versucht, als erstes erstmal herauszufinden, ist es authentisch? Und einerseits eben habe ich, wie gesagt, es mir selbst angehört. Andererseits kam dann sehr schnell auch aus der Bundeswehr die Hinweise, ja, das ist authentisch. Ich habe versucht herauszufinden, wann hat die Schalte stattgefunden, warum hat sie stattgefunden, der zeitliche Ablauf, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ist da auch nicht ganz unwichtig, auch mit Blick auf das Bundeskanzleramt. Naja, und dann habe ich versucht halt eben Stück für Stück herauszufinden, das war so ein bisschen Puzzlearbeit, wie das Leak entstanden sein könnte. Und man muss dazu wissen, es wurde kommuniziert über die Plattform WebEx. Das hat sich sehr stark in der Corona-Pandemie innerhalb der Bundesregierung etabliert für schnelle Video- und Telefonschalten. Und die Bundeswehr hat für WebEx ein zusätzliches internes Verschlüsselungssystem, um dann eine bestimmte Schutzstufe auch zu haben gegen solche Abhörmaßnahmen. Die greift aber nur, und das ist in diesem Fall sehr wichtig, wenn alle Beteiligten sich über das bundeswehrinterne System, also sozusagen über Bundeswehr Rechner einwählen und an dieser Schalte teilnehmen. In diesem Fall war es aber so, dass einer der Beteiligten, der Brigadegeneral Gräfe, in Singapur war und er war dann halt über sein Diensthandy von dort eingewählt, aber nicht über eine zusätzlich verschlüsselte Leitung, sondern einfach über eine unsichere Leitung offensichtlich. Und nach den bisherigen Erkenntnissen ist dort der Datenabfluss dann erfolgt. Der Verteidigungsminister Pistorius argumentiert, dass sich dort halt eben auch dann entsprechend russische Agenten getummelt haben, weil bei dieser Airshow halt eben auch viele westliche Militärangehörige vor Ort waren. Und er spricht sozusagen eher von einem Zufallstreffer. Aber das ist noch nicht ganz letzten Endes aufgeklärt. Bekannt geworden ist inzwischen, dass auch der Inspektor der Luftwaffe, also der Luftwaffenchef General Ingo Gerhards, auch nur über ein Diensthandy zugeschaltet war, weil er gerade dienstlich in Deutschland unterwegs war. Aber Pistorius betont ganz klar, dass hierüber nicht der Datenabfluss stattgefunden hat, sondern dass das Leak in Singapur zu liegen scheint.
Ja, und da gehen wir jetzt natürlich ein bisschen in die Bewertung, aber wenn von einem Zufallstreffer gesprochen wird, das kann man ja natürlich auch ein bisschen in Frage stellen, wenn man eben so eine große Messe, Airshow hat, wo man davon ausgehen muss, dass auch spioniert wird, dass versucht wird mitzuhören.
Ja, natürlich. Also es ist halt sehr leichtfertig gehandelt worden und man fragt sich natürlich über zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, warum man da nicht sensibler agiert, gerade bei so einem sehr brisanten Thema, was natürlich jetzt entsprechend auch in Russland propagandistisch ausgeschlachtet werden kann. Es wird jetzt ja so dargestellt, als wäre Deutschland bereits direkte Kriegspartei und als seien dort sozusagen direkte Bundeswehrangriffe auf die berühmte Kertschbrücke zu Krim zum Beispiel geplant worden. Aber in der Schalte geht es ja vor allen Dingen darum, dass Einsatzszenarien der ukrainischen Armee besprochen worden sind.
Es geht dabei aber trotzdem um Taurus, Lenkflugkörper, Marschflugkörper. Warum sind die denn so ein sensibles oder brisantes Thema? Es gibt ja da schon noch Unterschiede zu anderen Waffentypen, die bereits geliefert wurden in die Ukraine.
Genau, weil der Taurus-Marschflugkörper hat einerseits eine sehr große Reichweite von bis zu 500 Kilometern und eine weitaus größere Zerstörungskraft im Vergleich zu den Marschflugkörpern, die zum Beispiel die Briten und Franzosen geliefert haben. Und ich war zum Beispiel im September auf einer Sicherheitskonferenz in Kiew Und dort wurde im Hintergrund immer wieder davon gesprochen, dass die Marschflugkörper vom Typ Taurus ideal dafür geeignet wären. Diese Kertschbrücke, die ist eben 19 Kilometer lang, verbindet das russische Festland mit der Krim, dafür besonders geeignet wären, diese zu zerstören. Die Kertschbrücke, muss man wissen, spielt für den russischen Nachschub eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ganz viel läuft über diese Brücke. Und deshalb ist das für die Ukrainer scheinbar von einem so großen strategischen Interesse, diese Brücke zu zerstören.
Und dann sprechen da eben diese beteiligten Männer von der Bundeswehr in dem Telefonat ja auch sehr detailliert genau über diese Brücke. Das ist ja auch ein Teil der Erzählung, die Russland jetzt weiter verbreitet. Also es geht ja um so Details wie, ja, man benötigt 10, vielleicht 20 Marschflugkörper, um diese Brücke zerstören zu können. Gleichzeitig Deutschland könne maximal 100 Taurus Marschflugkörper liefern. Also man geht da ja schon auch ins Detail, was ja so ein bisschen auch Teil des Problems ist quasi jetzt.
Genau. Dadurch wirkt das natürlich so, als würde dort der konkrete Angriff geplant. Und dazu dann halt eben auch dieser lockere Plauderton und das macht es halt so brisant. Zugleich muss man halt auch sagen, das ist, glaube ich, in diesem Fall auch sehr wichtig, auch für die politische Bewertung, die ja dann auch immer eine große Rolle spielt, dass eigentlich wenig Neues dort besprochen worden ist. Weil das sind eigentlich oft Themen gewesen, die schon öfter eben auch diskutiert worden sind, auch in Expertenanhörungen und Gesprächen. Deswegen wird halt auch innerhalb der Bundeswehr so betont, dass man eigentlich nicht gegen Geheimschutzauflagen direkt verstoßen habe. Aber auch das ist natürlich jetzt noch ein Gegenstand der Untersuchungen, die laufen.
Aber man wollte so eine Entscheidungsgrundlage für die Politik erörtern, oder? Ist das richtig?
Ja, es ging vor allen Dingen darum, nochmal den neuesten Stand zu besprechen. Dazu gehört eben auch eben die Frage, wie viel Taurus Marschflugkörper könnten überhaupt von der Bundeswehr geliefert werden. Und es ging letzten Endes darum, eine Beratung von Minister Pistorius vorzubereiten. Weil man muss wissen, die Schalt hat stattgefunden am 19. Februar. Es war die Woche, in der mehrere Taurus-Anträge auch im Bundestag nochmal debattiert worden sind. Der Kanzler unter Druck, endlich doch jetzt grünes Licht zu geben, um diese Marschflugkörper zu liefern. Und Pistorius wollte halt eben für eine Besprechung, wahrscheinlich auch mit Scholz, nochmal auf den neuesten Stand gebracht werden.
Besonders brisant ist ja auch die Frage, ob, wenn Taurus an die Ukraine geliefert werden würde, deutsche Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine auch am Boden eingesetzt werden müssten, um diese Marschflugkörper zu programmieren. Würde Deutschland dann Kriegspartei werden, wenn das so ist? Weil das ist ja tatsächlich etwas, was sehr umstritten ist.
Das ist der entscheidende, springende Punkt. Also man kann diese Schalte auch so interpretieren, dass letzten Endes man auch die Linie des Kanzlers, Taurus nicht zu liefern, durchaus nachvollziehen kann, weil dort schon auch die ganzen Probleme halt auch diskutiert werden. Es wird angedeutet, dass die Briten und Franzosen ihrerseits Spezialisten in der Ukraine haben, die sozusagen mit draufschauen, welche Ziele dort angegriffen werden. Und natürlich, es stimmt, wenn jetzt Bundeswehrsoldaten direkt in der Ukraine oder von Deutschland aus beteiligt wären, was die Zielkontrolle beim Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern betrifft, dann könnte man schon sagen, man wäre Kriegspartei. Aber der Hersteller, der aus Bayern kommt, und auch viele Experten sagen, dass das halt nicht notwendig wäre, weil man kann über die Geodaten sozusagen bestimmte Grenzen einbauen, dass bestimmte Ziele gar nicht angegriffen werden können. Und letzten Endes ist es vor allen Dingen eine Frage des Vertrauens. Die Ukraine sagt immer, bisher haben wir uns an alle Absprachen mit euch bei Waffenlieferungen gehalten, also sie sozusagen nicht gegen russisches Territorium einzusetzen, sondern nur auf ukrainischem Territorium. Wenn man sozusagen der Ukraine hier vertrauen würde, dann wäre es möglich, dass die Ukraine selbst quasi ohne Bundeswehrbeteiligung Ziele einsetzt. Klar wäre aber, dass es eine Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland geben müsste. Aber das findet ja ohnehin schon statt für Panzer und andere Waffensysteme. Über 10.000 ukrainische Soldaten werden mittlerweile im Jahr in Deutschland ausgebildet.
Also um es nochmal ganz konkret runterzubrechen als Beispiel, man könnte dann programmieren, dass diese Taurus-Marschflugkörper nicht jetzt Moskau direkt angreifen könnten. Das könnte man aus Deutschland sicherstellen und sagen, nee, nur ukrainisches Territorium.
Exakt, so ist es. Aber zum Beispiel der Kanzler hat dann die Sorge, wenn man so etwas programmiert, ist es wirklich auch ausgeschlossen, dass man sie dann in der Ukraine nicht wiederum anders programmieren kann. Das ist halt auch eine offene Frage. Und deswegen ist es halt wirklich alles sehr, sehr kompliziert und nicht so einfach.
Dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zum Timing dieser Veröffentlichung. Jetzt haben wir drüber gesprochen, was so der Inhalt war und wie es dazu kommen konnte. Du hattest angedeutet, dass dieses Datum des Leaks nicht ganz zufällig womöglich gewählt wurde. Was könnte denn dahinter stecken?
Ja, es fiel natürlich genau in die Zeit, als die Debatte in Deutschland nochmal so richtig hochgekocht ist, weil Scholz ja eine Woche später dann erstmals öffentlich auch erläutert hat, warum er Taurus nicht liefern will, weil er halt eben sagt, das, was die Engländer und Franzosen machen, wäre aus deutscher Sicht nicht möglich, weil bei jedweder Bundeswehrbeteiligung müsste es eigentlich ein Mandat des Bundestags geben und dann wäre natürlich sozusagen sehr deutlich, dass man da ziemlich stark involviert ist in das Kriegsgeschehen. Und es ist natürlich auch das Ziel von russischer Seite jetzt ganz gezielt die deutsche Politik zu spalten. Wir sehen das ja auch an der innenpolitischen Debatte, in der Ampel große Uneinigkeit. Die Union nutzt das sehr, sehr stark, um den Kanzler nochmal anzugreifen. In dieser Woche gibt es wieder Anträge im Bundestag von Seiten der Opposition, Taurus doch zu liefern. Und letzten Endes ist auch der Versuch, die Bundeswehr zu schwächen. Weil wenn jetzt herauskommt, dass eklatante Sicherheitsverstöße vorliegen und der Druck immer größer wird, könnte es natürlich sein, dass zum Beispiel der Inspektor der Luftwaffe Gerhards entlassen wird. Und er spielt natürlich eine Schlüsselrolle, weil er sehr stark die Kooperation mit den Amerikanern, mit Israel ausgebaut hat, ein großer Verfechter der Ukraine-Unterstützung ist und auch in der Truppe sehr hoch angesehen ist. Er soll eigentlich im kommenden Jahr einen Top-Posten auch bei der NATO übernehmen. Und genau da sagt halt Pistorius, ja, es hat Fehler gegeben, das wird jetzt halt aufgearbeitet. Aber er stellt sich zugleich auch vor die vier Beteiligten Offiziere und sagt, man dürfe ja Putin nicht auf den Leim gehen. Und deswegen ist er da bisher sehr zurückhaltend, was personelle Konsequenzen betrifft.
Kann er das denn auch lange noch aufrechterhalten, deiner Meinung nach? Ich denke jetzt an den Druck auch aus der eigenen Koalition. Ja, also aus München nehme ich das jetzt natürlich mit Abstand so ein bisschen wahr, aber da treten dann aus der FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf. Die spielt dann manchmal offen mit dem Gedanken, für Unionsanträge zu stimmen. Anton Hofreiter von den Grünen macht Druck in Gastbeiträgen in anderen Medien, tritt in Talkshows auf. Also wird die SPD das dann auch so durchhalten können, sich vor die Bundeswehr, vor die Truppe zu stellen?
Nee, das sind halt zwei unterschiedliche Ebenen. Also bisher fordert eigentlich niemand aus der Ampelkoalition, dass es personelle Konsequenzen bei der Bundeswehr geben muss. Es geht immer um die Debatte, die davon so ein bisschen losgelöst ist, dass Scholz Taurus liefern soll und da seine Blockadehaltung aufgeben soll. Wichtig ist jetzt, was halt noch rauskommt. Also Pistorius betont ja auch immer, dieses sich vor die eigenen Leute stellen, das gilt solange nicht noch größere Fehler öffentlich werden dabei. Ja, also da ist jetzt ganz entscheidend auch die Untersuchung, die der militärische Abschirmdienst macht. Und auch aus der Union gibt es eigentlich bisher keine offenen Rücktrittsforderungen. Man hat da schon auch verstanden, dass man hier vielleicht auch so als Demokraten auch zusammenstehen muss, weil letzten Endes ist es ja ein feindlicher Lauschangriff gewesen. Und man versucht da so ein bisschen auch die Reihen zu schließen, denke ich.
Die deutsche Debatte kreist um sich selbst, das ein bisschen skizziert. Wie steht's denn jetzt außenpolitisch? Also wie steht Deutschland jetzt außenpolitisch da in der Wahrnehmung nach diesem Leak?
Ja, da haben sie in der Bundeswehr halt auch direkt gesagt, da hat Pistorius sehr viel telefoniert, auch mit westlichen Verbündeten. Und da war eher der Eindruck, dass man da hinter Deutschland steht und sagt sozusagen, ja, es ist blöd gelaufen und sehr misslich und nicht gut. Aber man versucht da offene Vorwürfe an Deutschland zu vermeiden. Sozusagen die NATO schließt auch hier die Reihen. Anders sieht es halt aus bei dieser ganzen Taurus-Frage, auch was der Kanzler selbst öffentlich gemacht hat. Also gerade die Briten und Franzosen waren überhaupt nicht erfreut darüber, dass Scholz quasi öffentlich gemacht hat, dass Franzosen und Briten scheinbar eigene Experten zur Zielkontrolle beim Einsatz ihrer Marschflugkörper in der Ukraine im Einsatz haben. Und dann ist natürlich halt auch immer ein riesiges Problem gerade, das wirklich sehr zerrüttete deutsch-französische Verhältnis. Macron hat sich ja dazu hinreißen lassen, sogar den Einsatz von Bodentruppen nicht auszuschließen. Das ist etwas, was Scholz ganz klar ablehnt, weil das wäre eine sehr deutliche direkte Kriegsbeteiligung. Und dann wäre die NATO direkt involviert. Also da ist hinter den Kulissen doch einiges im Argen. Und man hat natürlich eben auch das große Problem, dass im US-Kongress weiterhin die Ukraine-Hilfen festhängen und deshalb natürlich Europa eigentlich viel mehr gefordert wäre im Moment, aber irgendwie so innerlich doch schon relativ viele Dissonanzen jetzt auch zutage treten, so völlig unabhängig jetzt auch von dem aktuellen Leak.
Dann zum Abschluss vielleicht nochmal ein paar Fragen ganz konkret zu den Konsequenzen jetzt daraus. Ist eine Taurus-Lieferung an die Ukraine nach dieser Affäre jetzt ausgeschlossen oder zumindest unrealistischer geworden oder könnte sich da eben noch was bewegen? Es ist ja laufend nochmal Thema im Bundestag.
Also im Moment sehe ich das nicht. Scholz hat das gestern nochmal ganz klar gemacht, eigentlich aus meiner Sicht. Der britische Außenminister David Cameron hatte ja im SZ-Interview eine Ringtauschlösung als Option zumindest bezeichnet. Das würde bedeuten, Deutschland liefert Taurus Marschflugkörper an die Briten und die geben dafür mehr von ihren Marschflugkörpern an die Ukraine ab, die allerdings eben eine geringere Reichweite und eine geringere Zerstörungskraft haben. Aber wenn man Scholz richtig versteht, ist er auch gegen diese Option. Also es ist eher unwahrscheinlicher geworden und wenn er sich einmal festlegt, bleibt er eigentlich dabei. Und eine Rolle spielt jetzt sicherlich auch der nahende Europawahlkampf. In der SPD war Scholz ja auch durch sein ganzes Regierungshandeln sehr stark unter Druck geraten. Und im Moment bekommt er dort sehr viel Zustimmung für dieses klare Nein, weil man sich natürlich auch immer so ein bisschen als Friedenspartei sieht und sozusagen dieser abwägende Kanzler, der versucht, eine komplette Eskalation mit Russland zu vermeiden. Das wird ihm da schon hoch angerechnet. Aber in der Sache bewegt sich da erstmal nichts. Selbst wenn im Bundestag ein Antrag angenommen würde, würde das ja nicht automatisch bedeuten, dass jetzt Taurus geliefert werden, weil das letzte Wort hat in dieser Frage immer der Kanzler.
Die Opposition, namentlich auch Alexander Dobrindt von der CSU, hatte mal einen Untersuchungsausschuss in der Affäre ins Spiel gebracht. Ist das jetzt noch etwas, was im Raum steht?
Eher nicht. Also auch in der Union spricht da niemand von. Am Montag war ja eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Da hat eigentlich niemand mehr von einem Untersuchungsausschuss gesprochen, weil dafür ist die Affäre letzten Endes zu klein, weil man hat ein singuläres Ereignis und das wird jetzt natürlich auch eben entsprechend untersucht und ausgeleuchtet. Aber da würde man jetzt, glaube ich, nicht so viel Neues finden, dass es einen langen Untersuchungsausschuss rechtfertigen würde. Und deshalb ist die Union auch so ein bisschen davon abgerückt. Aber sie wollen jetzt natürlich nochmal im Verteidigungsausschuss den Luftwaffenchef Gerz hören. Und sie wollen vor allen Dingen den Kanzler vorladen, damit er mal einmal für alle verständlich erklärt, warum er der Ukraine nicht vertraut, dass sie sozusagen ohne Bundeswehrbeteiligung die Taurus-Marschflugkörper einsetzen könnten.
Das war Georg Ismer, SZ-Experte für Verteidigungspolitik in Berlin. Und er hat es vorhin ja schon gesagt, der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist vermutlich kein Zufall, sondern eine Strategie. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD geht genau davon aus. Am 11. März sagt er, dass Putin versuche, die deutsche Gesellschaft zu spalten.
Aber nochmal, wir reden hier über die Teilnehmer, die abgehört worden sind. Und ich bin nicht gewillt, das will ich nochmal deutlich sagen, Putin hier auf den Leim zu gehen, um meine besten Offiziere, ob sie hier einen Fehler gemacht haben oder nicht, an die Luft zu setzen. Das wäre genau das, was Wladimir Putin von uns erwartet.
Aber was können wir vielleicht daraus lernen? Wie oft versucht Russland, Deutschland auszuspionieren? Und wie könnte man solche Leaks besser verhindern? Darüber spreche ich jetzt mit Christoph Kobmann. Er schreibt für die SZ über innere Sicherheit und die deutschen Geheimdienste.
Christoph,
Christoph, wir wollen uns über dieses Leak unterhalten bei der Bundeswehr. Als du zum ersten Mal davon gehört hast, als jemand, der sich auch mit Spionage, mit Geheimdiensten auseinandersetzt in seiner Arbeit, hat dich das überrascht, als es öffentlich wurde?
Ich muss sagen, nur ein Stück weit, tatsächlich. Also, dass Russland auch deutsche Ziele ausspioniert und da auch an sehr sensible Inhalte kommt, das ist jetzt nicht zwingend eine Überraschung, würde ich sagen. Dass sie es dann tatsächlich auch als kompletten Mitschnitt veröffentlicht haben, ist eine Qualität, die, würde ich sagen, nicht ganz so häufig vorkommt. Also zumindest dieser Aspekt schon, ja, jedenfalls noch nicht so wahnsinnig häufig gesehen.
Aber das andere, sagst du, ist so eine Art offenes Geheimnis, also dass Russland natürlich viel spioniert und aber auch an viele Informationen gelangt tatsächlich, also durchaus erfolgreich ist.
Ja, schon. Also das muss man einfach sagen. Man kann sich ja, glaube ich, als Beispiel nur mal den Fall des BND-Mitarbeiters Carsten L. anschauen, der vor knapp anderthalb Jahren, kurz vor Weihnachten, festgenommen wurde unter Spionageverdacht. Der soll dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB ganze Dossiers aus dem Bundesnachrichtendienst geliefert haben. Also das ist nur so das prominenteste Beispiel aus der Vor-Taurus-Leak-Zeit.
Was sind denn dann so die Methoden, also von Cyberangriffen bis zu Spionage eben, dass man wirklich Personen anspricht und aktiviert, die einem Informationen geben?
So ist ungefähr das Spektrum. Also die russischen Nachrichtendienste, viele davon sind bekannt dafür, dass sie eigene Hackergruppen beschäftigen, die genau dafür eingesetzt werden, sich in Systeme zu hacken, in Mail-Postfächer zu hacken und darüber Informationen zu generieren. Dann sozusagen die menschliche Spionage, zum einen dadurch, dass man, wie du sagst, Personen anwirbt. Das können Forscher sein, Mitarbeiter in Bundestagsbüros. Da gibt es auch im Bundestag tatsächlich einen Verdachtsfall, dass da jemand womöglich russischen Nachrichtendiensten zuarbeitet. Und tatsächlich beschäftigt Russland auch, davon kann man auch sicher ausgehen, eigene Geheimagenten in Deutschland. Davon hat die Bundesrepublik jetzt seit Beginn des Ukraine-Kriegs auch mehrere Dutzend schon ausgewiesen. Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das alle waren.
Wie findet man die dann?
Der Verfassungsschutz, der dafür zuständig ist, diese Leute zu finden mit der eigenen Spionageabwehrabteilung, die gehen davon aus, dass sozusagen ein großer Teil der russischen Spione in der russischen Botschaft arbeitet oder den russischen Konsulaten. Deshalb hat man nach langem diplomatischen Hin und Her sich auch durchgesetzt, damit die meisten russischen Konsulate jetzt schließen zu lassen, eben um genau das zu verhindern, dass als Diplomaten getarnte Agenten hier dann in Deutschland agieren können.
Was bereitet den Sicherheitsbehörden denn dann am meisten Sorge, wenn du jetzt das Spektrum nochmal ansiehst?
Es ist wahrscheinlich total schwer zu sagen, was da das allergrößte Problem ist. Den potenziell größten Schaden kann man vielleicht tatsächlich mit Cyberaktivitäten anrichten, wie zum Beispiel so eine Aktion wie diesem geleakten Bundeswehrgespräch jetzt, weil der digitale Raum einfach Möglichkeiten bietet, im Jargon heißt das sozusagen hoch zu skalieren, also einfach ganz viele Systeme anzugreifen mit relativ einfachen Mitteln oder mit kostengünstigen Mitteln auch. Das heißt, tausende Mailkonten beispielsweise zu hacken, wenn man sich eben in den Server einzugraben schafft, auf dem diese Mailkonten alle gesichert sind. Aber auch ein einzelner Mensch, der sich den Russen andient, wie zum Beispiel mutmaßlich dieser Carsten L., dieser BND-Mitarbeiter, kann schon immensen Schaden einrichten. Also ich vermute fast, der Kampf ist auf allen Ebenen sehr schwierig und da wird man jetzt im deutschen Geheimdienst oder im deutschen Nachrichtendienst niemanden finden, der sagt, nee, also das ist wirklich zu vernachlässigen, dieser eine Bereich.
Ja, du hast ja auch in einem Kommentar über das aktuelle Leak zur Taurus-Affäre dann das Wort benutzt, dass Fahrlässigkeit eigentlich schuld war. Also ist Deutschland dann manchmal zu fahrlässig, was dann auch die Abwehr von solchen Aktionen angeht?
Ich würde sagen, ja. Also das kann man, glaube ich, tatsächlich so pauschal sagen. Natürlich auch nicht in jedem Bereich und da gibt es Abstufungen. Zum einen muss man zwar auch anerkennen, dass die Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik speziell seit dem 24. Februar 2022, seit dem Großangriff auf die Ukraine, wirklich verschärft darauf achten, Deutschland gegen russische Spionage zu schützen. Das muss halt nur auch ankommen bei denjenigen, die Geheimnisse hüten. Und das muss nicht nur ein Geheimdienst selbst sein, das ist auch zum Beispiel die Bundeswehr oder der Bundestag. Und im Bundestag zum Beispiel, da haben sich Abgeordnete wirklich seit Jahren beschwert, dass ihnen Möglichkeiten fehlen, wirklich sehr, sehr vertrauliche Gespräche in abhörsicheren Räumen zu führen. Da gibt es zum Beispiel den Raum, in dem das Geheimdienstkontrollgremium tagt. Aber sonst ist da nicht viel. Und erst jetzt werden da zwei neue Räume gebaut für genau solche Gespräche, zum Beispiel mit Bundeswehrvertretern. Bis jetzt sind viele davon oder viele Bundestagsabgeordnete für solche Gespräche dann in die Ministerien gegangen. Man da weiß, da gibt es eben Räume, die nicht abgehört werden können. Aber ja, das sind einfach solche Geschichten, wo man denkt, hätte man vielleicht auch früher drauf kommen können.
Zumal es ja 2015 ja auch schon einen großen, sehr bekannten Fall gab, in dem eine Phishing-Mail für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, gerade im Bundestag.
Ganz genau. Also das ist jetzt 9 Jahre her. Aus diesem Vorfall hat man, glaube ich, schon einiges gelernt oder der hat auch im Land, glaube ich, einige aufgerüttelt. Aber damals war es eine sehr, sehr einfache Methode sozusagen in der Anbahnung. Eine Mail, die getarnt war als Information der Vereinten Nationen, die ging an Bundestagsabgeordnete und Mitarbeiter. Und sie kam allerdings nicht von den UN, sondern von russischen Nachrichtendienst-Hackern. Ja, und in dem Mail-Anhang oder einem Link war dann Schadsoftware versteckt und plötzlich waren Hacker von einem russischen Geheimdienst im System des Bundestags.
Worum geht's Russland am Ende dann bei so etwas mutmaßlich?
Der ganz große Faktor ist wahrscheinlich tatsächlich Aufklärung darüber, was kann die Bundesrepublik, also zum Beispiel militärisch oder politisch, in so einem Konflikt, wie wir ihn jetzt haben, zwischen Russland und der NATO überhaupt ausrichten? Also wie stark ist die Bundeswehr wirklich? Was denkt Olaf Scholz wirklich zu Waffenlieferungen? Was sind da womöglich politische Pläne? Das wollen die natürlich alles wissen. Dann ist ein ganz großer Faktor der Versuch, den Gegner im Westen, nämlich die Bundesrepublik, zu destabilisieren nach Möglichkeit, indem man Chaos stiftet. Das sieht man auch an diesem Beispiel total gut. In Deutschland geht es meiner Wahrnehmung nach zumindest nicht vorrangig darum, dass das irgendwie ein russischer Destabilisierungsversuch ist und Einflussnahme von außen, sondern dieses Leak hat dazu geführt, dass jetzt noch intensiver um die Taurus-Waffenlieferungen debattiert wird, dass die Gräben weiter wachsen in so einer politischen Diskussion. Und genau das will Putin, das wollen die russischen Geheimdienste erreichen.
Das heißt, du meinst, wir sollten eigentlich alle viel, viel länger darüber reden, dass Russland auch mit so einem Leak einfach Unruhe stiften möchte, ganz bewusst.
Das wäre, glaube ich, sinnvoll, die Diskussion darüber auch breiter zu führen, weil meiner Meinung nach ist das Bewusstsein dafür, auf wie vielen Ebenen Russland Einfluss zu üben versucht auf Deutschland, noch nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte. Das sind nicht nur abgehörte Bundeswehrgespräche, das sind auch Fake News und Desinformationskampagnen, die ganz massiven Einfluss nehmen können auf die Wahlen, die dieses Jahr anstehen.
Hat diese aktuelle Abhöraffäre deiner Meinung nach dann überhaupt schon etwas in Deutschland verändert, also zumindest die Diskussion verschoben oder auch konkrete Maßnahmen dann auch beim Verfassungsschutz oder bei Abschirmdiensten nach sich gezogen?
Naja, also der militärische Abschirmdienst, der für die Spionageabwehr bei der Bundeswehr zuständig ist, der untersucht ja gerade noch sehr genau, wie das überhaupt passieren konnte. Und erfahrungsgemäß zumindest ist es so, dass man sich nach solchen oder ähnlichen Vorfällen dann schon sehr viel Mühe gegeben hat, die Systeme mal wirklich abzusichern und auch Personal nochmal nachzuschulen, was in dem Fall, glaube ich, auch ganz sinnvoll wäre, da wirklich jedem nochmal einzuhämmern, der in irgendeiner Weise vertrauliche Informationen hat und mit anderen austauscht, passt auf und befolgt alle möglichen Sicherheitsrichtlinien. Denn jeder kleine Fehler kann am Ende dazu führen, dass Geheimnisse, Staatsgeheimnisse plötzlich in Moskau landen. Und es gibt auch in der Bundesregierung viele Diskussionen im Moment darum, wie man sich besser schützen kann vor Spionage und Einflussnahme und Desinformation beispielsweise. Und das erfolgt natürlich schon auch unter dem Eindruck, dass Russland sich da sehr viel mehr Mühe gibt. Das sind auch nicht die einzigen. Also China und Iran, auch die Türkei, da gibt es einige, die auf allen möglichen Ebenen versuchen, sich Zugang zu verschaffen und mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und das kommt schon an, auch als Grundrauschen, was in Nervosität münden kann.
Dann vielleicht aber nochmal die umgekehrte Frage, was an Informationen sammelt zum Beispiel auch Deutschland dann über Russland oder was suchen die westlichen Verbündeten über Russland herauszufinden?
Natürlich auch alles. Alles, was sie kriegen können. Also das gehört einfach zum Geschäft von Geheimdiensten, würde ich sagen. Gerade den, in Anführungszeichen, Gegner oder Feind so gut wie möglich auszuspähen, auszuspionieren. Vor allem in einer Kriegssituation wie jetzt, wenn wir uns zum Beispiel die Ukraine rausgreifen, den Ukraine-Krieg. Deutschland zum Beispiel, der Bundesnachrichtendienst, der für die Auslandsspionage zuständig ist, da ist man recht stolz drauf, wie gut man beispielsweise russischen Funk abhören könne. Also man weiß, dass der BND lange mitgelesen hat im Funk oder im Kommunikationssystem von den Wagner-Söldnern zum Beispiel, auch von der russischen Armee. Da interessiert einen auch dann jede Bewegung. Also auch da ist das Spektrum recht breit.
Wie steht Deutschland denn im Vergleich zu den anderen Verbündeten da? Also beziehungsweise, wie schauen die Verbündeten in den anderen westlichen Staaten denn jetzt gerade auf Deutschland, auch nach diesem Leak und nach dieser Affäre? Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, also ich glaube, da ist die Aufregung oder besser Erregung schon echt gesteigert. Also in London ist so zu hören, ist man zum Beispiel wirklich gar nicht begeistert darüber, dass die Bundeswehroffiziere da in ihrer Telefonkonferenz munter geplaudert haben darüber, dass die Briten militärisches Personal in der Ukraine haben, das bei der Zielsteuerung von Marschflugkörpern hilft oder von Waffen hilft. Das sind eigentlich Dinge, die mehr oder weniger ein offenes Geheimnis waren. Aber nicht nur die Briten, sondern auch die Amerikaner dürften ziemlich verstimmt sein gerade.
Aber sind dann Konsequenzen vorstellbar, dass Großbritannien, USA dann sagen, Deutschland, da reden wir jetzt vielleicht nicht mehr ganz so offen wie vorher?
Das hängt schwer davon ab, ob sich bestätigt, was der Verteidigungsminister Pistorius kurz nachdem dieses Leak öffentlich geworden ist, gesagt hat. Da hat er gesagt, unsere Kommunikationssysteme sind nicht kompromittiert. Das war ein Einzelfall. Wenn Russland jetzt nicht noch weitere Mitschnitte veröffentlicht oder Unterlagen oder sowas in nächster Zeit, dann kann ich mir schon vorstellen, kann man das auch bei den Verbündeten als einmaligen Fehler abtun. Fehler können passieren. Das haben die US-Amerikaner auch ja vor gar nicht allzu langer Zeit mitbekommen müssen aus eigener schmerzlicher Erfahrung, als da eben auch mal ein großes Leak auftauchte und Geheimdienstunterlagen zum Beispiel über den Ukraine-Krieg auf Discord-Servern rumflogen und frei verfügbar waren. Und da haben auch die westlichen Partnerdienste, waren jetzt nicht begeistert, aber man findet dann schon wieder zueinander.
Sehr gut. Und dann nehme ich natürlich für mich auch nochmal mit, dass ich selbst die nächste IT-Sicherheitsschulung hier im Unternehmen auch nicht einfach nur durchklicken sollte, sondern immer gut aufpassen, gerade wenn es so kleine Fahrlässigkeiten sein könnten, die große Konsequenzen nach sich ziehen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Es ist so ein total abgegriffener Satz vielleicht, aber ich glaube, er stimmt. Die Schwachstelle Mensch ist eine große und wir könnten uns alle Mühe geben, dass man die schließt.
Das war Christoph Kopmann und zuvor Georg Ismer über die Taurus-Abhöraffäre. Und genau diese Debatte dreht sich aktuell wirklich sehr schnell immer weiter. Ich empfehle Ihnen deshalb, schauen Sie doch gerne auf unserer Homepage vorbei, auf sz.de oder in unserer weißen SZ-Nachrichten-App. Da halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Diese Podcast-Folge wurde am Mittwoch, den 13. März aufgenommen, die Gespräche schon am 11. und 12. März. Schreiben Sie uns gerne Feedback an podcast@sz.de. Wir freuen uns immer über Lob, über Kritik und über Tipps für weitere Recherchen. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Caroline Lenk, Leonardo Kahn und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.